Wenn wir eine Handvoll Menschen danach fragen würden, wie Gott eigentlich ist, dann würden wir wahrscheinlich unterschiedliche Antworten bekommen. Gott ist groß, Gott ist mächtig, Gott ist Liebe, er ist ewig, er ist allgegenwärtig, immer da und so weiter und so fort. Eine Eigenschaft, die aber ganz sicher auch erwähnt würde, das wäre Gottes Heiligkeit. Wir haben es gesungen, jetzt schon in ein paar Liedern, dass Gott heilig ist. Er ist heilig. Aber was heißt denn das, dass Gott heilig ist? Es bedeutet, dass Gott ganz anders ist. Es bedeutet, dass er ganz anders ist, als wir Menschen es sind. Gott ist nicht einfach so eine Art Supermensch, irgendwie uns ähnlich, nur mit besonders viel Kraft oder mit besonders viel Weisheit ausgestattet. So haben sich zum Beispiel Griechen und Römer früher ihre Götter vorgestellt. Sie waren ähnlich wie Menschen. Die hatten einen Körper zum Beispiel, die haben gegessen, die haben geheiratet, die haben sogar geschlafen. Sie waren wie besondere göttliche Menschen. Aber so ist es nicht mit dem wahren Gott. Gott ist ganz anders. Er ist heilig eben. Und was das nun für unsere Beziehung zu Gott bedeutet, zu diesem Gott, der ja ganz anders ist, als wir es sind, darüber wollen wir jetzt nachdenken in der Predigt heute. Wie können wir einem Gott, der heilig ist, der sich völlig von uns unterscheidet, wie können wir einem solchen Gott uns eigentlich nahen? Wie mit ihm Gemeinschaft haben? Wie kann das sein? Wie geht das? Wer kann das? Unser Thema heute, so ist Gott, ein Gott, der heilig ist. Und wir schauen dazu in zwei Abschnitten auf 1. Samuel, Kapitel 6 und 7. Eine erste Frage, ein erster Punkt, wer kann vor Gott eigentlich bestehen? Wer kann vor dem heiligen Gott bestehen? Und ich lese uns 1. Samuel 6 jetzt mal, das erste Kapitel, also die erste Hälfte so des Predigttextes für heute. So war die Lade des Herrn 7 Monate im Lande der Philister. Und die Philister beriefen ihre Priester und Wahrsager und sprachen, was sollen wir mit der Lade des Herrn machen? Lasst uns wissen, wie wir sie an ihren Ort senden sollen. Sie sprachen, wollt ihr die Lade des Gottes Israels zurücksenden, so sendet sie nicht ohne eine Gabe, sondern gebt ihm eine Sühnegabe, so werdet ihr gesund werden. Und es wird euch kund werden, warum seine Hand nicht von euch ablässt. Sie aber sprachen, was ist die Sühnegabe, die wir ihm geben sollen? Sie antworteten, 5 goldene Beulen und 5 goldene Mäuse nach der Zahl der 5 Fürsten der Philister, denn es ist ein und dieselbe Plage gewesen über euch alle und über eure Fürsten. So macht nun Abbilder eurer Beulen und eurer Mäuse, die euer Land zugrunde gerichtet haben, dass ihr dem Gott Israels die Ehre gebt. Vielleicht wird seine Hand leichter werden über euch und über euren Gott und über euer Land. Warum verstockt ihr euer Herz, wie die Ägypter und der Pharao ihr Herz verstockten? Ist's nicht so, als der Herr seine Macht an ihnen bewies, ließen sie sie ziehen, sodass sie gehen konnten? So lasst nun einen neuen Wagen machen und nehmt 2 säugende Kühe auf, die noch kein Joch gekommen ist, spannt sie an den Wagen und lasst ihre Kälber daheim bleiben. Aber die Lade des Herrn nehmt und stellt sie auf den Wagen und die Dinge aus Gold, die ihr ihm zur Sühnegabe gebt, tut in ein Kästlein daneben. So sendet sie hin und lasst sie gehen. Und seht zu, geht sie den Weg hinauf in ihr Land auf Beth Shemesh zu, so hat er uns dieses große Übel angetan. Wenn nicht, so wissen wir, dass nicht seine Hand uns getroffen hat, sondern es uns zufällig widerfahren ist. So taten die Leute und nahmen 2 säugende Kühe und spannten sie an einen Wagen und behielten ihre Kälber daheim und stellten die Lade des Herrn auf den Wagen, dazu das Kästlein mit den goldenen Mäusen und mit den Abbildern ihrer Beulen. Und die Kühe gingen geradeswegs auf Beth Shemesh zu, immer auf derselben Straße und brüllten immerfort und wichen weder zur rechten noch zur linken, und die Fürsten der Philister gingen ihnen nach bis zum Gebiet von Beth-Schemisch. Die Leute von Beth-Schemisch aber schnitten eben den Weizen im Grund, und als sie ihre Augen aufhoben, sahen sie die Lade und freuten sich, sie zu sehen. Der Wagen aber kam auf den Acker Joshuas von Beth-Schemisch und stand dort still. Und dort lag ein großer Stein. Da spalteten sie das Holz des Wagens und opferten die Kühe dem Herrn zum Brandopfer. Die Leviten aber hoben die Lade des Herrn herab, samt dem Kästlein, das daneben stand und wo die Rinnen die Dinge aus Gold waren, und stellten sie auf den großen Stein. Und die Leute von Beth-Schemisch opferten dem Herrn am selben Tage Brandopfer und Schlachtopfer. Als aber die fünf Fürsten der Philister das gesehen hatten, zogen sie am selben Tag wieder nach Ekron. Dies aber sind die goldenen Beulen, die die Philister dem Herrn als Sühnegabe erstatteten. Für Aschdod eine, für Gaza eine, für Aschkelon eine, für Gat eine und für Ekron eine. Und goldene Mäuse nach der Zahl aller Städte der Philister unter den fünf Fürsten der festen Städte und der Dörfer. Und Zeuge ist der große Stein, auf den sie die Lade des Herrn gestellt hatten. Er liegt bis auf diesen Tag auf dem Acker Joshuas von Beth-Schemisch. Und er schlug die Leute von Beth-Schemisch, weil sie sich die Lade des Herrn angeschaut hatten, und schlug im Volk 70 Mann. Und die Leute von Beth-Schemisch sprachen: Wer kann bestehen vor dem Herrn, diesem heiligen Gott? Und zu wem soll er von uns wegziehen? Und sie sandten Boten zu den Bürgern von Kirjat Jearim und ließen ihnen sagen: Die Philister haben die Lade des Herrn zurückgebracht, kommt herab und holt sie zu euch hinauf. Da kamen die Leute von Kirjat Jearim und holten die Lade des Herrn herauf und brachten sie ins Haus Abinadabs auf den Hügel, und seinen Sohn Eleasar weihten sie, dass er über die Lade des Herrn wache. Soweit dieser Text. Die Frage, die hier ganz am Ende klar formuliert wird, und die Frage, die in diesem ganzen Text mitschwingt, das ist: Wer kann vor dem heiligen Gott bestehen? Und unser Text, er gibt hier zwei Antworten. Die erste Antwort ist: Die Gottlosen, diejenigen, die sich nicht für Gott interessieren, die nicht nach ihm fragen, die überhaupt keinen Draht zu ihm haben, sie können nicht vor Gott bestehen. Diese Sorte Menschen, sie werden hier repräsentiert durch die Philister, durch dieses Volk. Und wir erfahren hier, dass die Philister keine gute Zeit mit der Bundeslade gehabt haben, nachdem sie diese im Kampf erobert hatten. Das war zuvor geschehen in Kapitel 4 und 5. Da hatten sie die erobert und sie hatten dann die Bundeslade so als Zeichen ihres Triumphes, ihres Sieges über Israel mitgenommen, und sie hatten sie in den Tempel ihres Gottes Dagon gestellt, um zu zeigen: Jawohl, wir haben dieses Volk, wir haben auch diesen Gott besiegt. Aber dann passierte eben Folgendes, dass diese Statue ihres Gottes Dagon, die neben dieser Bundeslade stand, immer wieder umplumpste. Tag für Tag fiel sie um, bis sie eines Tages sogar am Boden zerschellte. Und das war nicht das Einzige. Dazu kam, dass die Menschen in den Orten, in denen diese Bundeslade sich aufhielt, dass sie immer heftig geplagt wurden. Und so reichten die Philister dann die Bundeslade immer weiter, so von Stadt zu Stadt: Wir wollen sie nicht mehr haben, nehmt ihr sie. Und so ging das dann halt weiter, bis sie irgendwann einen Beschluss fassten. Kapitel 5, Vers 11, da stand dieser Beschluss, eine wichtige Erkenntnis: Sendet die Lade des Gottes Israel zurück an ihren Ort, damit sie mich und mein Volk nicht töte. Denn es kam ein tödlicher Schrecken über die ganze Stadt, die Hand Gottes lag schwer auf ihr. Also die Philister begreifen mit einem Mal: Wir haben es hier mit einem mächtigen Gott zu tun. Wir haben es hier mit einem Gott zu tun, vor dem wir nicht bestehen können. Wir haben es hier mit einem Gott zu tun, der ganz anders ist als wir. Wir haben es mit einem Gott zu tun, dessen Anwesenheit wir nicht ertragen können. Die Philister, dieses Volk, was Gott nicht kannte, was nicht mit ihm lebte, was nicht nach seinem Willen fragte, sie wollten von ihm nichts wissen. Sie können vor ihm nicht bestehen. Und auch in unserem Text zeigt sich das, ja. Die heidnischen Priester der Philister, sie bekommen hier eine, ja, sehr gute Idee und sie geben einen klugen Rat. Wollt ihr die Lade des Gottes Israels zurücksenden, sagen sie ihrem Volk gegenüber, so sendet sie nicht ohne eine Sühnegabe. Und weiter Vers 5. Was ist die Sühnegabe, die wir ihm geben sollen, wird gefragt. Sie antworteten, 5 goldene Beulen und 5 goldene Mäuse nach der Zahl der 5 Fürsten der Philister. Und dann heißt es am Schluss, dass ihr dem Gott Israels die Ehre gebt. Dass ihr dem Gott Israels die Ehre gebt. Die Priester der Philister, sie ahnen, dass dieser Gott Israels ein besonderer Gott ist. Anders als ihr Götze, den sie im Tempel haben. Dass er ein heiliger Gott ist, dass ihm die Ehre gebührt. Und deshalb ist es wichtig, so schlussfolgern sie, dass sie diese Lade ja nicht einfach nur in ein Paket stecken und retour schicken, sondern dass sie ein Sühnopfer mitgeben. Weil ihnen klar geworden ist, vor diesem heiligen Gott, da können wir so, wie wir sind, nicht bestehen. Die Philister, diese Gottlosen, die vom wahren Gott nichts wissen wollen, sie können vor ihm nicht bestehen. Und dann geht es ja weiter, sie packen also alles zusammen, sie packen die Lade auf einen Wagen, dazu diese aus Gold gegossenen Dinge, diese Sühnegabe, und sie schicken dann diesen Wagen gezogen von zwei säugenden Kühen Richtung Israel. Und dann passiert das Erstaunliche. Diese Mutterkühe ziehen, anders als es man erwarten könnte, anders als es ihr Instinkt vorgeben würde. Sie zieht es nicht zurück zu ihren Kälbern, sondern es heißt hier, die Kühe gingen geradewegs auf Bet-Schemisch zu, immer auf derselben Straße und brüllten immerfort und wichen weder zur Rechten noch zur Linken. 1. Samuel 6, Vers 12. Gewissermaßen bestätigt Gott hier die Annahme der Philister. Ja, ihr könnt, so wie ihr seid, nicht vor mir bestehen. Ja, es braucht eine Sühngabe, denn ich bin heilig. Ich bin ganz anders als ihr. Und so kommt die Bundeslade endlich wieder in Israel an und die Philister sind erleichtert. Sind sie endlich die schwere Hand Gottes losgeworden? Denn diese Gottlosen, die vom wahren Gott nichts wissen wollen, die sich nicht für ihn interessieren, die ihn nicht kennen, sie können vor ihm nicht bestehen. Das ist die erste Antwort hier in diesem Text. Wer kann vor dem heiligen Gott bestehen? Die Gottlosen, sie können nicht vor ihm bestehen. Wer aber dann? Man könnte jetzt annehmen, sicherlich doch die Frommen, sicherlich doch die Gläubigen, sicherlich doch die Israeliten, zu denen die Lade jetzt wieder zurückgekehrt ist. Sie sind doch das auserwählte Volk Gottes. Das würden wir erwarten, aber wir schauen mal, wie es weitergeht, wo die Bundeslade, wo dieses Symbol der Gegenwart Gottes jetzt wieder zurückkehrt nach Israel. Die Leute von Bet-Schemisch aber schnitten eben den Weizen im Grund und als sie ihre Augen aufhoben, sahen sie die Lade und sie freuten sich, sie zu sehen. Der Wagen aber kam auf dem Acker Joshuas von Bet-Schemisch und stand dort still. Und dort lag ein großer Stein. Da spalteten sie das Holz des Wagens und opferten die Kühe dem Herrn zum Brandopfer. Die Leviten aber hoben die Lade des Herrn herab, samt dem Kästlein, das daneben stand, und worin die Dinge aus Gold waren, und stellten sie auf den großen Stein. Und die Leute von Bet-Schemisch opferten dem Herrn am selben Tage Brandopfer und Schlachtopfer. Die Israeliten nehmen also diese Lade entgegen, sie opfern die Kühe der Philister, die diese Lade ins Land gebracht haben, wie es der Zufall will, ist auch gerade so ein Stein, da kann man wunderbar ein Opfer drauf darbringen. Und dann weiter, Vers 19, da kommt dann etwas, womit wir gar nicht gerechnet hätten. Und er, Gott ist gemeint, und er schlug die Leute von Bet-Schemesh, weil sie sich die Lade des Herrn angeschaut hatten, und schlug im Volk 70 Mann. Warum? Warum das? Warum greift Gott hier zu solch einem schrecklichen Mittel? Was war der Fehler? Was war hier das Problem? In ihrer Freude über den Rückkehr der Bundeslade begehen die Israeliten schwere Fehler. Erstens opferten sie Kühe statt Stiere, wie es eigentlich von Gott im Gesetz vorgeschrieben war. Das war dort zu lesen, das war ihnen vorgegeben. Vermutlich einfach, weil es praktisch war. Da kamen eben gerade diese Kühe an von den Philistern, man hatte sie zur Hand, sie waren umsonst, es war einfach bequem. Und zweitens, das ist hier der Schlüsselmoment in Vers 19, weil sie verbotenerweise in die Lade selbst hineingeschaut haben. Offenbar haben die Israeliten ihre Lektion noch nicht gelernt. Sie nehmen Gott auf die leichte Schulter, sie missachten seine Herrlichkeit, sie vergessen für diesen Moment hier zumindest, dass Gott heilig ist, dass er ganz anders ist als sie. Es wird also deutlich an dieser Stelle, auch die Frommen, auch diejenigen, die Gott kennen, die mit ihm eigentlich verbunden sind, die an ihn glauben, auch sie laden Schuld auf sich. Und auch die gläubigen Menschen können, so wie sie in sich selbst sind, vor dem heiligen Gott nicht bestehen. Und so formulieren die Leute von Bet-Schemesh in Vers 20 diese Schlüsselfrage hier: Wer kann bestehen vor dem Herrn, diesem heiligen Gott? Wer kann bestehen vor dem Herrn, diesem heiligen Gott? Wer kann vor Gott bestehen? Die doppelte Antwort hier aus 1. Samuel 6, die ist eben ziemlich ernüchternd. Die erste Teilantwort: ja klar, die Gottlosen, die Gott nicht interessieren, also die sich für Gott nicht interessieren, die Ungläubigen, die Zweifler, die Ignoranten, sie können vor Gott nicht bestehen. Aber dann auch diese zweite Teilantwort: ja, sie ist noch deprimierender eigentlich. Bei den Frommen, bei den Gläubigen ist es genauso. Auch sie können aus sich selbst heraus vor Gott nicht bestehen. Niemand kann vor ihm bestehen, weil er heilig ist, weil er ganz anders ist. Und wir Menschen, die offensichtlich Bösen, ganz genauso wie die sogenannten Guten, laden alle Schuld auf uns. So wie Paulus es uns lehrt, dann im Römerbrief. Er schreibt dort: Da ist keiner, der gerecht ist. Er richtet seinen Blick auf die ganze Menschheit. Auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut. Auch nicht einer. Ihr Rachen ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie, Otterngift ist unter ihren Lippen, ihr Mund ist voll Fluch und Bitterkeit. Ihre Füße eilen, Blut zu vergießen, auf ihren Wegen ist lauter Schaden und Jammer, und den Weg des Friedens kennen sie nicht, es ist keine Gottesfurcht bei ihnen. Römer 3, Vers 10 bis 18 können wir das nachlesen. Wer kann also vor dem heiligen Gott bestehen? Derjenige vielleicht, der anderen nie böse wird, sondern stets hilfsbereit und freundlich ist? Derjenige vielleicht, der in der Gemeinde aufgewachsen ist und sich an allen Orten und allen Aufgaben stets hilfsbereit einbringt? Vielleicht derjenige, der jeden Tag mindestens eine halbe Stunde Bibel liest und für jeden Kranken einzeln und persönlich betet? Oder derjenige, der seit Jahren großzügig spendet? Wie ist es mit demjenigen, der nie gegen ein Gesetz verstoßen hat? Oder der sich vielleicht zumindest nie hat erwischen lassen? Wie ist es mit demjenigen, der bei einem kaputten Parkautomaten durch die halbe Innenstadt irrt, um irgendwo noch einen zu finden, der funktioniert, nur um sich ordnungsgemäß das Parkticket zu lösen? Oder kann schon derjenige bestehen, der einfach nicht schlimmer ist als alle anderen? Wer kann bestehen vor dem heiligen Gott? Der Fromme? Der Gottlose? Niemand. Niemand kann bestehen. Weder die Philister noch die Israeliten. Niemand. Es ist unmöglich, vor dem heiligen Gott aus sich selbst heraus zu bestehen. Stell dir mal vor, ich will es mal versuchen zu verdeutlichen. Stell dir mal vor, du wirst abgeworfen mitten über dem Atlantischen Ozean hinein in die tosenden Fluten mitten ins Meer. Kannst du da bestehen? Kommst du da wieder raus? Würdest du es schaffen, die, ich habe mal nachgeguckt, rund 3000 Kilometer bis ans nächste Ufer zu schwimmen? Trotz hoher Wellen? Trotz extremer Strömung? Trotz Kälte? Würdest du es schaffen? Es ist aussichtslos. Keine Chance. Und da ist es auch völlig egal im Grunde, ob du Nichtschwimmer bist oder ein guter Hobbyschwimmer oder ob du vielleicht sogar Goldmedaillen bei der Olympiade im Schwimmen gewonnen hast. Da kommst du nicht wieder raus. Da kannst du nicht bestehen. Genauso können wir als Menschen aus uns selbst heraus vor Gott nicht bestehen, denn er ist heilig, er ist ganz anders als wir. Und die Frage ist, ob uns das wirklich klar ist. Glauben wir das von Herzen? Das ist das eine, so ein Lied zu singen und das von Herzen wirklich zu glauben. Glauben wir das, dass wir uns nichts, aber auch gar nichts auf unsere Verdienste, auf unsere Vorzüge einbilden können? Oder denken wir insgeheim vielleicht doch, naja, eigentlich bin ich doch ein ganz ordentlicher Typ und Gott müsste mit mir doch zufrieden sein. Gerade wenn ich auf die anderen schaue, bin ich eigentlich ganz schön okay. Können wir mit Paulus, und Paulus war ja nicht irgendwer, er war ja der große Völkerapostel, der sich sicherlich total viel auf seine Leistung hätte einbilden können, können wir mit Paulus mitsprechen, Galater 6, es sei aber fern von mir, mich zu rühmen als allein des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus? Können wir das so sagen? Haben wir so eine realistische Sicht? Ein zweiter Punkt, die Frage, die daraus folgt, wie kann man vor dem heiligen Gott bestehen? Wie kann man vor dem heiligen Gott bestehen? Und ich lese uns jetzt weiter ab Kapitel 4, 7. Aber von dem Tage an, da die Lade des Herrn zu Kirjat Jearim blieb, verging eine lange Zeit, es wurden 20 Jahre. Dann wandte sich das ganze Haus Israel zum Herrn. Samuel aber sprach zum ganzen Haus Israel, wenn ihr euch von ganzem Herzen zu dem Herrn bekehren wollt, so tut von euch die fremden Götter und die Astarten und richtet euer Herz zu dem Herrn und dient ihm allein. So wird er euch erretten aus der Hand der Philister. Da taten die Israeliten von sich die Bale und Astarten und dienten dem Herrn allein. Samuel aber sprach, versammelt ganz Israel in Mizpah, dass ich für euch zum Herrn bete. Und sie kamen zusammen in Mizpah und schöpften Wasser und gossen es aus vor dem Herrn und fasteten an demselben Tag und sprachen dort, wir haben an dem Herrn gesündigt. So richtete Samuel die Israeliten zu Mizpah. Als aber die Philister hörten, dass die Israeliten zusammengekommen waren in Mizpah, zogen die Fürsten der Israeliten hinauf gegen Israel. Und die Israeliten hörten es und fürchteten sich vor den Philistern. Und sie sprachen zu Samuel, lass nicht ab, für uns zu schreien zu dem Herrn, unserem Gott, dass er uns helfe aus der Hand der Philister. Samuel nahm ein Milchlamm und opferte dem Herrn ein Brandopfer als Ganzopfer und schrie zum Herrn für Israel, und der Herr erhörte ihn. Und während Samuel das Brandopfer opferte, kamen die Philister heran zum Kampf gegen Israel. Aber der Herr ließ donnern mit großem Schall über die Philister am selben Tage und schreckte sie, dass sie vor Israel geschlagen wurden. Da zogen die Männer Israels aus von Mizpah und jagten den Philistern nach und schlugen sie bis unterhalb von Betkar. Da nahm Samuel einen Stein und stellte ihn auf zwischen Mizpa und Schen und nannte ihn eben Eser und sprach: Bis hierher hat uns der Herr geholfen. So wurden die Philister gedemütigt und kamen nicht mehr ins Gebiet Israels. Und die Hand des Herrn lag schwer auf den Philistern, solange Samuel lebte. Auch eroberte Israel die Städte zurück, die die Philister ihnen genommen hatten, von Ekron bis Gat, samt ihrem Gebiet. Die errettete Israel aus der Hand der Philister. Und Israel hatte Frieden mit den Amoritern. Samuel aber richtete Israel sein Leben lang und zog Jahr für Jahr umher und kam nach Bethel und Gilgal und Mizpa. Und wenn er Israel an allen diesen Orten gerichtet hatte, kam er wieder nach Rama, denn da war sein Haus. Und dort richtete er Israel, auch baute er dort dem Herrn einen Altar. Wie also kann man vor dem heiligen Gott bestehen? Es kommt hier Hoffnung, jetzt mit dem Dienst von Samuel, und es werden uns zwei Dinge gezeigt, die nötig sind, um vor dem Herrn zu bestehen. Echte Umkehr ist das eine und ein angemessenes Opfer, das ist das zweite. Dann ist für uns Menschen das, was eigentlich unmöglich ist, vor Gott zu bestehen, ihm, der heilig ist, ihm, der ganz anders ist, dann ist das möglich, das eigentlich unmöglich ist. Das erste, echte Umkehr, ist nötig. Und da kann man ja mal fragen, echte Umkehr, Mensch, was ist denn das? Was gehört denn eigentlich dazu? Was macht Umkehr aus? Was unterscheidet echte Umkehr vielleicht nur von bloßen Worten, die man so dahin sagt, die dann nichts bedeuten? Das erste, was echte Umkehr davon unterscheidet, was es ausmacht, ja, es braucht ein Bekenntnis. Vers 6 können wir das sehen. Die Israeliten kamen zusammen in Mizpa und schöpften Wasser und gossen es aus vor dem Herrn und fasteten an demselben Tag und sprachen dort: Wir haben an dem Herrn gesündigt. Wir haben an dem Herrn gesündigt. Zu echter Umkehr gehört das auf jeden Fall dazu. Ein Bekenntnis der eigenen Schuld. Es ist unvermeidlich, es ist nötig, das auch auszusprechen, das zu formulieren, Dinge hier beim Namen zu nennen. Ehrlich gesagt, ist das schon manchmal etwas, was uns als Menschen ganz schön schwer fällt. Haben wir mal so richtig Mist gebaut und wir erkennen das, dann kommt uns vielleicht noch relativ leicht ein Satz über die Lippen wie: Naja, ja, das war jetzt nicht so optimal, das lässt sich verbessern, beim nächsten Mal, da kriegen wir das anders hin. Aber hier mal klar zu sagen, das war mein Fehler, das war falsch von mir, das ist meine Schuld, ich habe gesündigt, das fällt uns schon ganz schön schwer. Und zwar unabhängig davon, ob das hier unsere Beziehung zu Gott oder vielleicht auch unsere Beziehung untereinander betrifft. Aber das gehört dazu, zu echter Umkehr, das ist wichtig, das ist notwendig, ein echtes Bekenntnis auszusprechen, was man falsch gemacht hat, Sünde zu bekennen. Zweitens, es braucht eine Entscheidung auch. 1. Samuel 7, Vers 3, Samuel aber sprach zum ganzen Haus Israel, er fordert sie dazu jetzt auf: Wenn ihr euch von ganzem Herzen zu dem Herrn bekehren wollt, so tut von euch die fremden Götter und die Astarten und richtet euer Herz zu dem Herrn und dient ihm allein. Er fordert sein Volk hier auf zu einer klaren Entscheidung. Was wollt ihr tun? Überlegt es euch. Und wenn ihr euch entschieden habt, dann lasst ihr eurer Entscheidung auch Taten folgen. Wenn ihr umkehren wollt, dann trennt euch von den falschen Göttern. Wenn ihr umkehren wollt, dann trefft die klare Entscheidung, nur dem wahren Gott zu dienen. Ohne klare Entscheidung, ohne klares Vorhaben, da gibt es keine echte Umkehr. Warum nicht? Muss ganz einfach. Weil wir dann einfach in unseren Gewohnheiten gefangen bleiben und weiterleben wie bisher. Wir bleiben dann in den ausgefahrenen Spuren unseres Alltags drin und die Reise geht weiter wie zuvor. Ich glaube, wir wissen das, wie schwierig es ist, auch aus Gewohnheiten auszubrechen. wie bestimmt sie sein können für unser Leben. Und drittens, es braucht dann eine konsequente Trennung auch von Sünde, Vers 4a. Da taten die Israeliten von sich die Baale und Astarten. Sie tun also die fremden Götter weg, sie trennen sich von ihnen, sie sagen klipp und klar, damit ist jetzt Schluss. Sie räumen sie nicht einfach nur in den Keller, um sie bei Gelegenheit wieder rauszuholen, sich so ein Hintertürchen offen zu halten. Nein, sie tun sie weg. Die Frage sei hier gestellt, wie gehen wir eigentlich mit Sünde um? Bedauern wir sie? Leiden wir darunter? Oder nehmen wir das hin? Ist halt irgendwie nichts zu machen? Das ist zu wenig. Jesus jedenfalls ist an dieser Stelle sehr konsequent. Er ist geradezu radikal an dieser Stelle. Ich zitiere mal aus der Bergpredigt, Matthäus 5. Wenn dich aber dein rechtes Auge zum Abfall verführt, zur Sünde, so reiß es aus und wirf's von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde. Wenn dich deine rechte Hand zum Abfall verführt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle fahre. Jesus, seine Worte. Natürlich fordert er hier nicht auf zur Selbstverstümmelung. Ich denke, das wissen wir, dass das nicht so zu verstehen ist. Wozu er aber schon auffordert, das ist es, alles zu tun, was dir möglich ist, um nicht wieder in Sünde zu fallen. Hier konsequent zu sein, auch unangenehme Schritte zu gehen, sich von Sünde zu trennen, das ist es, was es braucht. Also das sind diese drei Dinge, die so eine echte Umkehr kennzeichnen, die sie unterscheiden von bloßen Worten, die ohne Folge bleiben. Es beginnt mit diesem Bekenntnis, die eigene Schuld auszusprechen. Es braucht außerdem die Entscheidung, dieses klare Vorhaben, ich will nicht länger so leben, hier soll sich etwas ändern. Und es braucht dann diese konsequente Trennung von Sünde. Ich schieb sie weg, die Sachen, die mich verführen. Ich halte mich fern davon. Ich handle bewusst anders. Das alles braucht es für eine echte Umkehr. Es ist vielleicht ein bisschen so, wie wenn du dich mit dem Auto verfahren hast. Da reicht es ja auch nicht, den Fehler zu erkennen. So nach dem Motto, ist jetzt irgendwie blöd gelaufen, ich fahre jetzt auf der Autobahn Richtung Norden, ich wollte auch eigentlich Richtung Süden. Ja, ist interessant zu wissen, aber ich fahre jetzt einfach mal weiter. Nein, du musst dich entscheiden, von der Autobahn runterzufahren, die Richtung zu wechseln. Und du musst dann, wenn die nächste Abfahrt kommt, auch dich konkret rechts einordnen, den Blinker setzen und runterfahren. Und wenn es dann soweit ist und die nächste Abfahrt ist da, dann darfst du nicht sagen, naja, die Autobahn, die ist gerade so schön frei. Ich kann so schön schnell fahren, das macht so Spaß. Ich bleib noch ein bisschen drauf. Egal. Nein, da musst du runterfahren. Es braucht also alles drei, ne? Den Fehler erkennen, dann den konkreten Entschluss, sich vorzunehmen, ich ändere hier was, ich ändere meine Richtung und dann eben auch die Richtung zu ändern, wirklich konsequent sich von Sünde zu trennen und ja nicht zu kneifen dann, wenn es vielleicht unangenehm wird, sondern wirklich die Sache umzusetzen. Und dann nach dieser echten Umkehr, da hast du die Richtung gewechselt. Dann bewegst du dich auf ein anderes Ziel zu. Vers 4b sagt es so. Und sie, die Israeliten, dienten dem Herrn allein. Das hat sich geändert. Sie dienten dem Herrn allein. Wunderbar, so soll es sein. Das macht echte Umkehr aus. Und die ist nötig, um vor dem heiligen Gott zu bestehen. Und dann gibt es noch etwas Zweites, was auch nötig ist, das ist das angemessene Opfer. Vers 8 wird sichtbar, dass die Israeliten inzwischen etwas ganz Wichtiges kapiert haben. Sie haben es verstanden. Sie sprachen zu Samuel, lass nicht ab für uns zu schreien, zu dem Herrn, unserem Gott, dass er uns helfe aus der Hand der Philister. Sie haben also zwischenzeitlich, jetzt auch im Angesicht der Gefahr, die Philister bedrohen sie wieder, da haben sie verstanden, dass sie von Gott abhängig sind, dass sie auf ihn angewiesen sind. Sie wissen, wir können uns noch so gut vorbereiten auf den Kampf. Wir können noch so viel trainieren für den Kampf. Wir brauchen Gottes Eingreifen. Allein sind wir verloren. Wir brauchen Gottes Eingreifen. Nur er kann helfen, nur er kann retten. Das ist ihnen inzwischen deutlich. Und das, liebe Geschwister, das ist eigentlich auch ja unsere Situation vor Gott. Die ist ganz genauso. Wenn wir fragen, wie man vor dem heiligen Gott bestehen kann, dann ist genau das die Antwort. Er muss uns helfen. Er muss eingreifen. Er muss uns retten. Er muss bewirken, dass wir vor ihm bestehen können. Denken wir zurück an dieses Beispiel, wir sind hineingeworfen in die tosenden Fluten des Atlantischen Ozeans, da irgendwo in der Mitte zwischen Europa und Amerika. Wir kommen da nicht raus. Niemals. Völlig unmöglich. Egal, wie gut wir schwimmen, egal, wie gut wir trainiert sind. Wir können da nicht bestehen. Hoffnungslos sind wir verloren. Es sei denn, jemand kommt uns zur Hilfe. Das ist die einzige Chance. Das ist die einzige Möglichkeit. Es sei denn, wir werden gerettet, vielleicht durch ein Rettungsboot, durch einen Hubschrauber, was auch immer. Das ist die einzige Möglichkeit. Und genau das macht dieser Gott, der heilig ist. Es ist genau das, was dieser Gott tut, der so viel anders ist, als wir es sind. Er schickt ja seinen Sohn in die Welt, damit er sich opfert. Sein Sohn Jesus stirbt diesen grausamen Tod am Kreuz, um uns durch ein angemessenes Opfer zu retten. Denn um vor dem heiligen Gott bestehen zu können, ist ein angemessenes Opfer nötig. Wie geschrieben steht, ich zitiere weiter aus Römer 3, habe ich vorhin ja schon, jetzt einige Verse weiter. Paulus schreibt, denn es ist hier kein Unterschied. Sie, alle Menschen, sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Den hat Gott für den Glauben hingestellt, als Sühne in seinem Blut, zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünden vergibt, die früher begangen wurden in der Zeit seiner Geduld, um nun in dieser Zeit seine Gerechtigkeit zu erweisen, dass er selbst gerecht ist und gerecht macht den, der da ist, aus dem Glauben an Jesus. Gott bereitet ein Opfer. Und das ist auch der Grund, warum hier in unserem Predigttext Samuel in Vers 9 und 10 ein Opfer darbringt. Ein Brandopfer darbringt. Und dass das die richtige Maßnahme war, das sehen wir ja im Fortgang auch der Geschichte, dass dann die Israeliten diesen Kampf gegen die Philister gewinnen, sie für längere Zeit ganz vertreiben und sie in Frieden leben können. Dazu kommt es nicht, weil sie stärker sind. Dazu kommt es nicht, weil sie die richtige militärische Strategie entwickelt haben. Sondern das passiert, weil Gott auf ihrer Seite steht. Weil Gott ihnen den Sieg holt, weil er sie angenommen hat und für sie kämpft. Denn ohne ein Opfer, ohne ein angemessenes Opfer, ist es unmöglich, vor Gott zu bestehen. Denn schließlich ist dieser Gott so ganz anders, als wir es sind. Er hat nichts mit uns gemein. Dieser Gott, der die Welt gemacht hat, ist heilig. Er ist nicht wie die griechischen Götter oder die römischen Götter, so eine Art Supermensch, wie ein Mensch irgendwie mit besonderen Fähigkeiten und Kräften, aber doch uns irgendwie sehr ähnlich. Nein, er ist anders. Er ist der Einzige, der kein Geschöpf ist. Er ist der Einzige, der ohne Anfang und Ende ist. Ohne ein Opfer ist es unmöglich, vor diesem Gott zu bestehen. Ohne ein angemessenes Opfer, das Opfer, wie es Petrus schreibt, des teuren Blutes Christi, als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes, ist es unmöglich, vor diesem Gott zu bestehen. Frage ist, glaubst du daran? Vertraust du für deine Rettung, dein Heil, dein ganzes Leben auf dieses Opfer Jesu? Gott ist heilig. Er ist ganz anders als wir. Niemand, weder die Bösen, noch die Durchschnittlichen, noch die Frommen und Braven können vor ihm bestehen. Allein durch das Opfer Jesu Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes kannst du vor ihm bestehen. Amen.